Ja, wir haben nicht nur Zweischicht, wir haben Dreischichtbetrieb. Gut. Ja, ich habe mir überlegt, was predigt man zum Muttertag? Und ich habe gedacht, ich predige über eine Mutter. Und ich predige heute über eine Mutter, die was Besonderes war. Über eine Mutter, die Vorbild für uns sein kann. Über eine Mutter, bei der nicht alles glatt gelaufen ist. Über eine Mutter, die auch Schwierigkeiten hatte. Und über eine Frau, die nicht bloß für diejenigen unter uns Vorbild sein sollte, die Mütter sind, sondern auch für alle von uns. Und lass mich an diesem Anfang vielleicht auch nur eins sagen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und gerne Mutter gewesen wärst oder vielleicht mehr Mutter gewesen wärst und es aus irgendwelchen Gründen nicht so gekommen ist oder vielleicht auch nicht so kommt, dann lass dir sagen, du bist deswegen nicht weniger wertvoll. Wir kriegen das mit, dass immer mehr Paare ungewollt auch keine Kinder bekommen. Und das ist eine Belastung. Und das ist eine Frau, die wir heute sehen werden, die in ihrem Leben viel mit Belastungen und mit Schwierigkeiten zu tun hatte und die einfach auf eine, finde ich, vorbildliche Art und Weise damit umgegangen ist. Und so, lasst uns heute Morgen Maria betrachten. Ein Vorbild des Glaubens. Und ich möchte uns 7 Punkte zeigen, an denen sie für uns ein Vorbild ist. Und der erste Punkt, wenn ihr mitlesen wollt, dürft ihr gern, ich werde versuchen, ein bisschen chronologisch durch ihr Leben durchzugehen. Das heißt, wir werden zwischen den Evangelien hin und her springen. Also wenn du dich in deiner Bibel gut auskennst, dann tu einfach mal den Finger vorne in die Evangelien rein. Und dann, wir fangen jetzt in Lukas Kapitel 1 an, wo uns berichtet wird, wie Maria davon erfährt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Lukas 1, die Verse 26, zunächst mal bis 33. Da kommt eine Elisabeth vor, auf die werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, dass sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Und für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Unglaublich, oder? Super Verheißung. Ja, wir finden das jetzt alle toll, weil wir die Geschichte kennen. Aber nun versetzen wir uns mal in eine junge Frau von damals. Vermutlich noch keine 20. Verlobt. Es heißt hier so schön, ich habe lange überlegt, welche Übersetzung ich nehme. Ich weiß, ich glaube, am Ende habe ich sogar gemischt. Da heißt es, sie war unberührt. Die war Jungfrau. Die hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Und jetzt kommt der Engel zu ihr und sagt, Maria, Gott hat dir was ganz Besonderes. Du wirst schwanger. Ja, super. Und wir sehen auch, dass Maria diese ganzen Verheißungen, die der Engel ihr gibt, auch sehr wertschätzt. Denn die erste Frage, die sie stellt, ist, wie wird das geschehen? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Für die Maria war dieser Segen, diese Gnade, die ihr der Engel da sagt, sehr problematisch. Gott hat dich mit Gunst beschenkt, du wirst schwanger. Heute ist es für uns vielleicht gar nicht mehr so ungewöhnlich. Heute werden immer wieder Frauen schwanger, die noch nicht verheiratet sind. Und wir finden das heute auch nicht mehr so schlimm. Ich weiß nicht, ob es mehr wird. Ich betreibe also ein bisschen Ahnenforschung, manche von euch wissen das. Und ich war dann schon erstaunt in meinem Stammbaum, wie viele 4-5 Monatskinder da auf die Welt gekommen sind. Man hat dann doch meistens noch vorher geheiratet und nicht erst das Kind auf die Welt kommen lassen, damit das Brautkleid nachher besser aussieht, sondern man hat vorher noch schnell geheiratet. Also das ist damals schon auch vorgekommen, aber es war einfach, es war eine Schande, es war undenkbar, es war für die Leute schwierig. Bei uns, in der damaligen Zeit, war es noch viel, viel schlimmer. Wir werden das nachher sehen, wie Josef darauf reagiert, ihr Verlobter. Also heute, wie gesagt, ist es gesellschaftlich akzeptiert, damals auf gar keinen Fall. Und lasst mich das nebenbei sagen, ich glaube persönlich, dass Gott sich in dem Punkt nicht geändert hat und dass es bei Gott auch heute noch nicht akzeptiert ist. Dass das, was Gott für uns vorgesehen hat, das, was Gott für uns möchte, ist, dass ein Paar erst heiratet und dann intim wird miteinander. Aber das ist heute nicht mein Thema, aber es betrifft uns natürlich in dieser Geschichte ganz existenziell. Und was wir sehen oder was wir nachher in dieser Geschichte sehen werden, ist, dass Maria und Josef arm waren. Also manche von euch kennen vielleicht diese Geschichte, dass sie nachher ein Opfer gebracht haben und sie bringen das Opfer für die armen Leute. Normalerweise hätten sie einen Ziegenbock bringen müssen, aber sie haben zwei Tauben geopfert. Und das heißt einfach, dass sie nicht viel Geld hatten. Und jetzt kommt Gott und verspricht ihnen, dass sie, dass der König des Volkes Israel, der Nachfahre Davids, der auf dem Thron sitzen wird und der für alle Zeit regieren wird, durch sie geboren wird. Manche von euch haben das jetzt vielleicht mitbekommen. Prinz Harry hat ein Kind bekommen. Dieses Kind wird nie auf dem Thron sein, aber es ist in aller Munde und überall in den Zeitungen rauf und runter. Und er hat sogar einen richtig tollen Namen bekommen. Archie. Also gut, vielleicht wollen sie ihr Kind auch stark machen, noch einen besonderen Namen. Aber vermutlich sehen es die Engländer auch ein bisschen anders. Aber was für eine Nachricht. Ein königlicher Nachfahre ist geboren. Und die ganze Welt nimmt Anteil. Hier wird nicht nur einer geboren, der in der Reihenfolge der Thronfolge irgendwie auf Platz 8 steht, sondern hier wird der geboren, der auf Nummer 1 steht. Und der für alle Ewigkeit regieren wird. Und es kratzt Maria nicht die Bohne. Weil Maria ganz andere Probleme hat. Ihre einzige Frage ist, ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie kann das passieren? Also wir sehen, dass Josef und Maria hier eigentlich alles richtig gemacht haben und dass Maria im Gegensatz zu vielen anderen Zeitgenossen vermutlich auch biologisch ein bisschen Ahnung hatte. Das war auch in unserer Gegend vor noch nicht so allzu langer Zeit nicht unbedingt gegeben. Aber jetzt kriegt sie eine Antwort vom Engel. Also der erste Punkt, den wir hier sehen, ist einfach, Maria war ein Vorbild in der Reinheit. Maria war ein Vorbild, wie sie ihre Partnerschaft gelebt haben. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo sie uns ein Vorbild ist, nämlich wie sie mit dieser Nachricht umgeht. Der Engel sagt zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt kommt die Reaktion, ich überspringe noch ein paar Verse, wo er noch ein bisschen mehr über den Dienst Jesus sagt. Und in Vers 38 sagt er, sagt Lukas hier in diesem Bericht, da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und darauf verließ sie der Engel. Wir haben vorher ein Lied gesungen. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe und Gott hilft unserer Seele und alle meine Sorgen fallen ab und so. Und die Wunden werden heilen, alles gut. Aber dann im Refrain heißt es, in deinem Licht will ich leben. Da haben wir vielleicht so die Reinheit von gerade eben. Und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen und dir mein Leben anvertrauen. Und das ist genau das, was die Maria hier macht. Sie sagt, ich gehöre ganz dem Herrn. Vielleicht haben wir die Luther-Übersetzung ein bisschen im Ohr. Ich bin des Herrn Magd. Ich habe vorher gebetet, dass wir nicht bloß Knechte sind. Das sind wir auch. Die Maria hat es hier auch so formuliert. Ich bin Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich gebe mich in den Willen Gottes hinein, obwohl ich keine Ahnung habe, was das für mich heißt. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das überleben werde. Gut, vielleicht hat sie so ein bisschen gedacht, wenn das Kind, was geboren werden soll, überlebt, dann werde ich offensichtlich auch überleben. Sonst ist es ja ein bisschen schwer vorstellbar. Und so sehen wir, dass Maria hier auch ein Vorbild im Gehorsam ist. Und dann gibt Gott ihr ein kleines Zeichen. Ihre Verwandte, manche sagen Cousine, ich weiß nicht, es gibt so Konstellationen, wo die Cousinen, die eine ist 18 und die andere ist 90 oder so, Sowas mag es schon geben. Ich weiß nicht genau, wie die verwandt waren. Die Bibel sagt uns dazu nichts hundertprozentig Genaues. Aber ihre Verwandte Elisabeth ist schwanger, die lange, lange Zeit kein Kind bekommen hatte. Und bei dieser Frau tut Gott ein Wunder und Gott sagt ihr, du guck mal, da habe ich ein Wunder getan und ich werde bei dir auch ein Wunder tun. Und Maria fängt an zu vertrauen. Und dann kommt Josef ins Spiel. Und dann kommt dieser Josef und ich weiß gar nicht, ob Maria ihm das gesagt hat, aber jedenfalls ein Engel kommt nachher zu ihm und sorgt dafür, dass Josef auch vorbereitet wird und eine Nachricht von Gott bekommt. Denn Josef hat, als er davon erfahren hat, dass Maria schwanger ist, hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Was er hätte machen können. Und das ist relativ klar. Wenn er nicht mit ihr geschlafen hatte, und das wusste Josef ja aus erster Hand, dann muss es ja wohl jemand anders gewesen sein, oder? Ja, Heiliger Geist, klar. Und Josef überlegt sich, was mache ich? Und das Normale wäre gewesen, er wäre zu den Ältesten gegangen und hätte gesagt, hört mal, meine Frau ist schwanger, ich war es nicht. Ich glaube, wir müssen die Frau steinigen. Das wäre der alttestamentliche Weg gewesen. Das kam für Josef nicht in Frage. Aber Josef hat gesagt, wie komme ich aus der Nummer jetzt irgendwie raus? Und er hat sich überlegt, Maria einfach zu verlassen. Hört sich für uns jetzt vielleicht schlimm an, aber war in der damaligen Zeit eigentlich noch eine noblere Variante, als sie einfach steinigen zu lassen. Und dann kommt der Engel und sagt, Josef, hör mal gut zu. Die Maria hat dich nicht betrogen. Die hat nicht mit einem anderen Mann geschlafen, sondern das Kind, was in ihr entsteht, ist vom Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber das ist schon schwierig, oder? Es gibt ja keinen Präzedenzfall. Du kannst ja in der Geschichte gucken, wo du willst, aber es ist noch nie passiert. Aber Josef lässt sich auch drauf ein. Und ganz ehrlich, ich habe mir schon oft überlegt, wie lange, also gut, Gott ist allmächtig, er braucht nicht lange zu suchen, aber wie lange Gott wahrscheinlich gesucht hat, um die richtigen Leute zu finden für diese Schwangerschaft. Eine Maria und ein Josef, die einfach auf eine ganz feine Art und Weise genau das Richtige tun. Und Josef ist bereit, sich darauf einzulassen und dann heiraten sie. Und für all diejenigen von euch, die nun eher katholisch geprägt sind und die das anders gehört haben, es gibt einen Vers, wir wollen da nicht so sehr in die Details gehen, Matthäus 1, Vers 25, wo es heißt, und er nahm sie zu sich als seine Frau, also er hat sie anschließend geheiratet. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Ich habe jetzt bewusst eine moderne Übersetzung genommen, weil das ist, was da auch steht oder was gemeint ist. Wörtlich steht da, er erkannte sie nicht bis zur Geburt ihres Sohnes. Aber es ist genau das, was gemeint ist. Und nun ist die katholische Lehre ja, dass Maria ewige Jungfrau blieb und dass sie auch hinterher nicht miteinander geschlafen haben. So, man könnte jetzt, wenn man wollte, diesen Vers eigentlich so interpretieren, er schlief bis zur Geburt des Sohnes nicht mit ihr und hinterher auch nicht, was in meinen Augen keinen Sinn macht. Dann bräuchte ich den Satz, finde ich, so nicht zu schreiben. Hätte ich geschrieben, er schlief aber nicht mit ihr, Punkt. Wir werden nachher aber auch noch sehen, dass da auch noch Brüder und Schwestern da waren. So, Maria ist ein Vorbild, nicht nur was die Reinheit angeht, sondern auch was den Gehorsam angeht. Und jetzt besucht Maria dieses Zeichen, was Gott ihr gegeben hat, nämlich ihre Verwandte Elisabeth. Und als die Elisabeth sie sieht, dann bewegt sich das Kind in ihrem Bauch und so, manche von uns kennen diese Geschichte. Und dann sagt Elisabeth Folgendes, Lukas 1, 45. Selig, also in Gegenwart von Maria, finde ich jetzt ein bisschen komisch, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Also sie spricht in dritter Person von Maria, die da ist. Wir merken schon, das ist irgendwie was Besonderes. Die Elisabeth sagt hier offensichtlich Dinge, die nicht aus ihrem Herzen kommen. Aber genau das, was ich gerade eben gesagt habe, die Maria ist bereit, sich darauf einzulassen. Und die Elisabeth sagt ihr, selig bist du. Wertgeschätzt von Gott, glücklich zu preisen. Und jetzt kommt Maria der vorher diese ganze Geschichte mit dem Königtum und was weiß ich, weil es gesagt wurde, und die da überhaupt keinen Kopf dafür hatte. Und jetzt hört mal gut zu, was die in Lukas 1, 46 bis 55 vom Stapel lässt. Also man nennt es den Lobgesang der Maria. Eine junge Frau, die vermutlich, also wir wissen nicht so sehr viel, aber die war nicht bloß arm, die war vermutlich auch nicht besonders gebildet, weil es einfach damals nicht der Normalfall war. Und jetzt hört man, was die da für einen Lobgesang von sich gibt. Mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich zu mir gewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Großes hat Gott an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Da hätte sie auf dem SPD-Parteitag Beifallsstürme bekommen. Bei den Linken vermutlich auch, bei den anderen Parteien weiß ich jetzt nicht so sehr, aber sie macht hier eigentlich politische Aussagen und wir werden nachher noch sehen, die kommen nicht von ihr. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube persönlich, die Maria hat keine Ahnung gehabt von dem, was sie da gesagt hat. Ich bin fest überzeugt, ich zeige euch das gleich auch noch, warum ich das glaube, dass Maria hier prophetisch geredet hat. Und dass sie Dinge ausgesprochen hat, die sie nicht verstanden hat. Und auch da ist sie mir ein Vorbild. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das nennen soll. Mir ist eigentlich nichts wirklich Gutes eingefallen. Aber sie ist ein Vorbild in dem, dass sie auf Gott hört und dass sie bereit ist, Kanal für ihn zu sein, Dinge weiterzugeben. Sie ist ein Vorbild im prophetischen Dienen, wenn du so willst, oder in einer geistlichen Haltung, in einer hörenden Haltung. Und dass sie hier diese Dinge sagt. Und weil der Beweis für das, was ich da jetzt gesagt habe, noch aussteht, mache ich jetzt mal ganz schnell weiter und dass wir möglichst bald zu diesem Beweis kommen, den ich geben möchte. So, wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit. Jesus wird geboren und dann besuchen die Engel und die Hirten sie. Und ich weiß nicht, ob sie den Engelchor noch gehört hat, aber die Hirten erzählen ihr da irgendwelche abstrusen Storys, was auf dem Feld passiert ist und so. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 2, Vers 19, einen Satz, den lesen wir da, den wir noch an anderer Stelle nochmal lesen werden. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Maria hat es nicht verstanden. Und das ist was, wo ich sage, da ist die Maria mir Vorbild und Gott sei Dank habe ich so eine Schublade in meinem Leben auch gehabt. Als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich viel nicht verstanden. Manchmal ist es heute so, in irgendwelchen Hauskreisen oder ich kriege jetzt inzwischen WhatsApp-Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die sagen, Wolfgang, ich verstehe das nicht, kannst du mir das erklären? Und früher waren das dann immer noch so Sachen, wo ich dann ganz einfach erklären konnte und je reifer die Leute werden, desto schwieriger werden die Fragen und in der Zwischenzeit ist dann ganz oft so, dass ich sagen muss, ja, verstehe ich auch nicht so ganz, warten wir mal auf die Ewigkeit, was uns da offenbart wird. Aber es ist wichtig, dass wir so eine Schublade in unserem Inneren haben, wo wir solche Sachen ablegen können. Und ich habe das genannt, sie ist mir ein Vorbild der Geduld. Ich muss nicht immer alles jetzt und sofort wissen. Ich muss auch nicht wissen, wo es hingeht. Ich muss nicht wissen, wo der Weg hingeht. Maria hat ein bisschen was von dem Weg gesehen. Sie hat ganz weit weg irgendwas gesehen. Aber ganz, ganz viele Details ihres Lebens waren ihr nicht klar. Und es sind ganz, ganz viele Sachen passiert, die vollkommen seltsam waren und wo sie sich gesagt hat, was in aller Welt passiert hier? Und wo sie keine Antwort drauf hatte. Und wo sie nicht verstanden hat. Und wo sie Dinge gehört hat, wo sie sagte, was soll das? Ich verstehe das alles nicht. Und sie hat es in so eine Schublade ihres Herzens gepackt und hat darüber nachgedacht und hat gesagt, zu seiner Zeit wird Gott mir das zeigen. Und vielleicht wird mir das irgendwann mal klar. Und ich würde euch empfehlen, legt euch so eine Schublade an, packt die Sachen da rein. Und Christsein ist kein 100-Meter-Lauf. Es ist nicht wichtig, dass du auf den ersten Metern gleich richtig, richtig schnell losrennst. Christsein ist ein Marathonlauf. Und wenn dir, wir haben gestern in einer kurzen Pause der Vorbereitung noch so eine Quizshow angeguckt und hat Johannes B. Kerner erzählt, dass er kürzlich in Berlin Marathon gelaufen ist. Und als er bei Kilometer 20 war, kamen die Nachrichten per Schilder, die sie hochgehoben haben, es gab einen Weltrekord im Marathon. Da war der Sieger schon im Ziel. Da hatte er noch nicht die Hälfte der Strecke. Es ist nicht wichtig, dass du wie ein 100-Meter-Läufer dein Christsein rennst, sondern es ist wichtig, dass wir am Ende ankommen. Und vielleicht gibt Gott dir noch 10, 20 Jahre, bis du das verstehst, was du jetzt nicht verstehst. Aber irgendwann werden sich die Fragen lösen. Okay. Dann wird Jesus am achten Tag beschnitten. Sie gehen in den Tempel, sie treffen den Simeon, einen alten Mann, der von Gott die Verheißung bekommen hat, dass er den Trost Israels, so wird es genannt, also den Messias sehen wird, noch bevor er stirbt. Und dann sagt dieser Simeon, Lukas 2, 29 bis 32 folgendes. Herr, nun kann ich im Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Habt ihr sowas Ähnliches schon mal gehört? Also für mich hört sich das ganz ähnlich an zu dem, was Maria vorher gebetet hat. Sie hat Israel und ewige Herrschaft und das Heil und was weiß ich was. Und dann heißt es in Vers 33, sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und ich denke mir, okay, Maria hat da offensichtlich Dinge ausgesprochen, die sie nicht verstanden hatte, die nicht aus ihr kamen, sondern die wirklich vom Heiligen Geist gegeben wurde. Und dann sagt sie mir noch mehr. Und Simeon segnet sie und sagt zu Maria, der Mutter Jesu, dieser, also Jesus, ihr Kind, ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und auch da muss ich sagen, geht Gott andere Wege, als wir das vielleicht oft machen würden. Gott bereitet die Maria vor. Er sagt ihr, was passieren wird. Er sagt, das, was Jesus erleben wird, das wird nicht alles easy sein. Das wird nicht immer gut gehen. Die Leute werden ihm widersprechen. Er wird auf Gegenwehr stoßen. Die Leute werden sich an ihm scheiden. Und durch deine Seele wird ein Schwert gehen. Wir haben gerade eine Kindersegnung gehabt. Nicht viel anders wie das, was dort passiert ist. Stellt euch vor, ich hätte der Familie sowas gesagt. Da hättet ihr alle tief Luft geholt und gedacht, Wolfgang, geht's noch? Aber genau das passiert hier. Und dann gehen sie zurück nach Bethlehem. Und also es steht hier nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, sowas macht ja was mit dir. Maria hat garantiert darüber nachgedacht. Jetzt gehen sie zurück nach Bethlehem und dann kommen nach einer gewissen Zeit diese drei heiligen Könige. Ihr wisst, es waren nicht drei, sie waren nicht heilig und es waren keine Könige. Und sie kommen und sie bringen Geschenke, zu denen komme ich gleich noch, und die erzählen ihr von einem Stern und was weiß ich was alles. Und auch das ist wieder was, wo Maria wieder in diese Schublade packt und wo sie drüber nachdenkt. Und dann bekommen sie Gold und sie bekommen Weihrauch und sie bekommen Myrrhe. Sehr wertvolle Geschenke. Und warum macht Gott sowas? Weil jetzt eine schwierige Zeit für die Familie anbricht, weil sie nämlich auf die Flucht geschickt werden von Gott. Der König will Jesus umbringen und sie flüchten nach Ägypten. Und Gott versorgt sie mit Reiseproviant, mit Geld jedenfalls oder mit materiellen Möglichkeiten für die Reise. Und dann leben Maria, Josef und Jesus als Flüchtlinge in Ägypten. Religiös verfolgt, Asylanten, wie lange wissen wir nicht genau. Nach dem Tod von Herodes ziehen sie zurück nach Nazareth. Und dann erlebt Maria noch sowas, ich habe mir überlegt, ob ich da einen extra Punkt machen sollte, aber dann wären es 8 Punkte gewesen und ihr wisst ja, 7 ist immer besser. Und man kann es unter Geduld wieder einsortieren. Dann erlebt Maria was ich einfach auch schwierig finde für eine Mutter. Sie gehen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Und ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Sie gehen dorthin und sie besuchen dieses Fest und offensichtlich war das damals auch so, dass man in der Großfamilie eben gelebt hat, auch während dieser Pilgerzeit. Und Jesus war eben nicht immer bei Papa und Mama, der war zu diesem Zeitpunkt 12. Da würden wir vielleicht auch sagen, muss man ein bisschen besser auf das Kind aufpassen. Aber Maria und Josef hatten da einfach auch Vertrauen, auch zur Familie. Und dann reisen sie zurück und Jesus ist nicht bei Papa und Mama. Und Maria und Josef denken, der wird bei den Verwandten sein. Offensichtlich was vollkommen Normales, sie haben sich da keine Sorgen gemacht. Und nachdem sie dann nach ein, zwei Tagen festgestellt haben, der ist nicht bei den Verwandten, dann drehen sie um, gehen nach Jerusalem, suchen den und finden ihn im Tempel. Er führt theologische Streitgespräche mit den führenden Köpfen der theologischen Welt damals und bringt sie in arge Bedrängnis. Mir geht es jetzt nicht um Jesus und um sein theologisches Verständnis, aber dann sagen Maria und Josef, Mensch Jesus, wir haben uns Sorgen gemacht. Und dann bekommst du diesen Satz zu hören. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Und Josef denkt sich, ich wusste gar nicht, dass mir der Tempel gehört. Was ist jetzt los? Was meinem Vater gehört, wusstet ihr nicht? Hättet ihr doch wissen können? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter packte alles in die Schublade, bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Und da fallen mir zwei Dinge auf, und das darf man heute am Muttertag eben auch mal sagen. Jesus war geistlich viel weiter als seine Eltern. Jesus hatte viel mehr Einsicht. Jesus war geistlich gesehen seinen Eltern meilenweit voraus. Aber was lesen wir? Er war ihnen gehorsam. Und ihr Lieben, noch nicht ganz Volljährigen, also die da sind, die hören es noch nicht. Das ist eine richtige Haltung. Das ist eine richtige Haltung. Das ist übrigens auch eine Haltung, die wir geistlicher Leiterschaft entgegenbringen sollten. Wir haben heute auf der Herfahrt ein bisschen gesprochen. Jana habt ihr ja schon gesehen, die hat uns heute begleitet. Und dann haben wir uns über Dinge unterhalten, die manchmal in der Gemeinde passieren und wo Entscheidungen getroffen werden, die wir vielleicht persönlich nicht so sehen. Und ich fand schön, dass ich bei meiner Tochter eine Haltung wiedergefunden habe, die ich persönlich geistlich als richtig empfunden habe, auf eine harte Tour gelernt habe und die ich heute auch so lebe, nämlich, dass ich nicht immer alles richtig finden muss, aber dass ich trotzdem dahinter stehen kann. Dass ich, auch wenn ich nicht perfekte Eltern habe, ihnen trotzdem gehorsam sein kann. Dass ich loyal sein kann, dass ich hinter jemandem stehen kann, ohne alles zu 100% richtig zu finden. Und das ist manchmal richtig schwierig. Und Jesus hat es gemacht. Und auf der anderen Seite sehen wir, was seine Eltern gemacht haben. Also von Josef lesen wir hier zum letzten Mal. Manche Leute denken, dass er relativ früh gestorben ist. Aber wir lesen, dass Maria das schon wieder so gemacht hat. Sie hat es nicht verstanden, was sie da gehört hat. Das mit dem Tempel und ihr wusstet doch. Und ich denke mir manchmal, Jesus hat seine Umgebung schon auch herausgefordert. Der sagte, ja, er hätte es doch wissen können. Und Maria denkt sich, was hätte ich wissen sollen? Ich verstehe gar nichts. So wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, wo er gesagt hat, habt das immer noch nicht verstanden. So, Jesus war gehorsam und die Maria bewahrte wieder alles auf. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt, wo sie uns ein Vorbild sein kann. Sie ist ein Vorbild der Demut. Denn jetzt packt Jesus noch eine Schippe drauf. Also wenn das jetzt schon demütigend war für sie, dass Jesus sagt, hör mal, was soll ich bei euch sein? Ich muss doch in dem sein, was meinem Vater gehört. Matthäus 12, 46 bis 50. Jetzt kommt Maria und besucht Jesus. Wir lesen, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder, also so viel nochmal zu dem Thema von vorher, seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Das ist das, was du hören möchtest als Mutter. Vor allem am Muttertag. Vielleicht war da Muttertag und Maria dachte, Jesus ist so beschäftigt, der kann den Blumenstrauß nicht vorbeibringen. Ich hole mir den ab. Er geht hin und dann wird Jesus berichtet, deine Mutter ist draußen. Und Jesus sagt nicht, oh ja, genau, hier ist der Blumenstrauß, bring ihr den. Jesus sagt, wer ist meine Mutter? Ganz ehrlich, das ist schwierig. Das ist schwierig. Und Maria sagt nicht, was erlauben Jesus? Die ist nicht irgendwie erregt oder sagt, wie kann der bloß? Was ist das für ein unmöglicher Kerl? Wir sehen vorher, Jesus war gehorsam. Aber Jesus hat auch Prioritäten gesetzt. Jesus ist einen ganz klaren Weg gegangen. Und das gehört auch zusammen. Manchmal müssen wir Grenzen ziehen. Und jetzt sagt Jesus, wer ist meine Mutter? Und wir sehen später noch, dass es nichts mit Respektlosigkeit zu tun hatte. Jesus war sehr respektvoll. Und Jesus hat seine Mutter immer noch geehrt, aber er hat versucht, was Geistliches auszudrücken. Er hat gesagt, Maria hat mich geboren, aber eigentlich bin ich hier aus einem ganz anderen Grund. Ich bin nicht irgendein Mensch, der geboren ist, sondern ich habe einen geistlichen Auftrag. Und die Leute, die jetzt um mich herum sind, das sind meine Brüder und Schwestern, meine Familie. Und lass mich dir eins sagen, im geistlichen Leben, da wird es manchmal so sein, dass Geschwister uns näher sind als unsere Familie. Und das ist normal. Also das muss nicht immer so sein, aber wenn das ist, dann kann das was ganz Normales sein. Und manchmal müssen wir uns vielleicht auch von Familienmitgliedern innerlich ein bisschen distanzieren, um geistlich einen geraden Weg zu gehen. Und wir sehen hier einfach, dass Maria nicht rebelliert, dass Maria nicht anfängt, hier die Mutterkarte zu ziehen und zu sagen, was soll das alles, sondern dass sie hier ganz, ganz demütig bereit ist, diesen Weg zu gehen, den Jesus ihr da aufzwingt. Und dann kommt das, was wir vorher gesehen haben, dieses Schwert. Und jetzt sehen wir, dass Jesus auch diesen Respekt seiner Mutter gegenüber immer noch hat. Den nächsten Punkt habe ich überschrieben, sie ist ein Vorbild des Leidens. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, dass jemand für dich ein Vorbild des Leidens ist, aber in Johannes 19, 25 bis 27, da stehen, Jesus hängt am Kreuz und manche Leute stehen unten am Kreuz. Und da wird Folgendes geschrieben. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Kleopas, und Maria Magdalena. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, man geht davon aus, dass es Johannes war, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Und dann nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus hatte hohen Respekt vor seiner Mutter und es war ihm nicht egal, was mit ihr passiert. Und selbst am Kreuz, wo Jesus wirklich andere Dinge im Kopf hatte, hat Jesus an seine Mutter gedacht. Und da war er schon erwachsen. Und deswegen ist Muttertag ein Tag, der für uns auch nie irgendwie aufhört, altersmäßig. Und wo wir Wertschätzung ausdrücken dürfen. Und wo wir auch sorgen dürfen. Es gibt eine Zeit, wo Eltern für ihre Kinder sorgen. Und dann kommt eine Zeit, wo Kinder für ihre Eltern sorgen. Und jetzt darfst du selber das Hilfsverb einsetzen. Müssen, dürfen, sollen. Und wo sie das vielleicht gern tun oder vielleicht auch nicht gern tun. Wo das vielleicht eine Belastung ist. Aber ja, auch solche Phasen gibt es und auch das gehört dazu. Und Maria hat gelitten. Ich musste sowas noch nie durchmachen, aber ich habe mir sagen lassen, dass es wohl das Schlimmste ist, was dir passieren kann, wenn du mitkriegst, wie dein Kind stirbt. Und so wie es Maria mitbekommen hat, glaube ich, ich kann mir kaum noch was Schlimmeres vorstellen. Und das ist das, was Gott zu ihr gesagt hatte von Anfang an und was vermutlich auch in dieser Schublade drin war. Und wo Maria jetzt verstanden hat, das war damit gemeint. Und wo sie dieses Schwert sehr, sehr deutlich gespürt hat. So, Maria hat gesehen, wie ihr Sohn vor ihren Augen gestorben ist, aber er hat auch gesehen, wie er und wie Gott sich um sie gekümmert hat. Und auch das ist was, was wir in dem, was wir zu ertragen haben, wenn du momentan in einer Situation bist, die für dich nicht einfach ist, wo du sagst, ich leide gerade an irgendwas, sei das körperlich, sei das durch eine Situation in deinem Leben, wo du sagen darfst, ja, es ist gerade schwierig, aber ich weiß, dass Gott mich durchträgt und dass Gott mich versorgt. Siebter Punkt. Wir nähern uns der Zielgerade. Wir gehen jetzt in die Apostelgeschichte. Ich glaube, das letzte Mal, wo Maria auftaucht, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 13 und 14. Nach der Auferstehung, die Jünger sind versteckt oben in dem Saal. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 1, 13, sie kamen im oberen Stockwerk des Hauses zusammen, wo sie sich auch sonst immer trafen und beteten miteinander. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas, der Sohn des Jakobus. Das sind 11 Namen, der 12. wisst ihr vermutlich, hat sich das Leben genommen, weil er Jesus verraten hatte. Und dann, kleiner Satz zum Schluss, zu ihnen gehörten auch einige Frauen. Unter anderem Maria, die Mutter von Jesus. Und seine Brüder, schon wieder die Brüder. Also Jesus hatte Brüder. Und eben auch Maria und die anderen Frauen auch noch. Und was ich jetzt sehe, ist, dass Maria immer noch dabei war. Sie hat nicht gesagt, Gott, das ist nicht fair, was du mit mir machst. Du hast gesagt, ich bin gesegnet. Du hast gesagt, ich bin begnadet. Was bitteschön ist daran jetzt Segen und Gnade? Maria war bereit, diesen Weg zu gehen. Maria hat nicht rebelliert. Wir haben vorher gesehen, sie war ein Vorbild im Gehorsam. Und jetzt ist sie ein Vorbild in Treue. Sie ist auch nicht eine der Leiterinnen. Maria ist nicht die Miterlöserin, ist nicht die Mutter Gottes, die vorne dran steht, die verehrt wird. Da kommen erstmal die 12, momentan gerade 11, nachher haben sie noch einen 12. gewählt, Apostel, die Jesus rausgesucht hatte, die die Gemeinde geleitet haben. Und dann heißt es, dann waren noch ein paar Frauen dabei, unter anderem auch Maria. Maria war zufrieden mit dieser Rolle. Sie hat gesagt, okay, ich habe meinen Teil in Gottes Plan gespielt. Und ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Und ich hoffe, dass Gott mit mir zufrieden ist. Aber ich bin treu weiter dabei. Und ich wünsche mir, dass wir solche Leute sind, die sagen, okay, Gott hat mich gebraucht. Der Auftrag ist abgeschlossen, ist auch okay. Das ist für, jetzt sage ich mal, für normale Gemeindeglieder jetzt vielleicht nicht so relevant, aber was haben wir in Gemeinden schon Dinge erlebt, wo Leiter an ihren Posten geklebt sind, obwohl ihr Dienst abgelaufen war? Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn Gott sagt, jetzt ist genug, dass es dann auch genug ist und dass wir sagen können, okay, ich klebe nicht an meinem Amt, ich klebe nicht an meinem Dienst. Solange Gott mich haben will, ist gut. Und dann ziehe ich mich nicht beleidigt zurück und sage, gut, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann eben ohne mich. Maria ist dabei, sie ist treu, sie unterstützt die Jünger, sie betet, sie weiß nicht, was sie sonst noch gemacht hat, sie ist bei den Versammlungen dabei. Und das ist für mich so ein Wunsch, dass dieser Wert, den wir früher ganz, ganz stark hatten in unseren Gemeinden, nicht bloß in den Ekklesia-Gemeinden, sondern überhaupt, dass dieser Wert wieder neu auf unserem Radar auftaucht, nämlich Treue. Dass wir treu sind, dass wir nicht immer fragen, was bringt mir das, sondern dass wir sagen, okay, das ist mein Platz, ich bin hier dabei, ich bin treu. Früher, da war das, also ich möchte jetzt nicht, früher war das besser und so, aber ich erinnere mich noch früher, da hat man in der Gemeinde irgendeine Versammlung bekannt gegeben zu irgendeiner passenden oder unpassenden Zeit und es war keine Frage, ob du da hingehst oder nicht. Die Gemeinde hat eingeladen und du bist gegangen. Möchte nicht sagen, dass wir das unbedingt so machen müssen, aber so diese Treue ganz neu auf unserem Schirm zu haben und auch die Maria uns da zum Vorbild zu nehmen, zu sagen, wenn die Jünger dabei sind, dann bin ich auch dabei. Thomas hat das einmal nicht so gemacht. Wobei, ich möchte mir jetzt noch nicht mal unterstellen, dem Thomas wird immer viel unterstellt, der ist immer ungläubig und der ist immer ganz schlecht und war wahrscheinlich, hatte keine Lust oder so. Vielleicht war der einfach einkaufen oder, keine Ahnung, musste sich um seine Mutter kümmern oder sonst irgendwas. Wir wissen nicht, warum er nicht dabei war, aber er war einmal nicht dabei und er hat was verpasst. Ja, ich wünsche mir, dass wir solche Leute sind, die sagen, ich möchte nichts verpassen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo du auch wirklich was verpasst, wenn du nicht da bist. Das liegt im Übrigen nicht, Klammer auf, nur, Klammer zu, an der Leitung, sondern es liegt an jedem Einzelnen von uns. Wir haben heute nicht gefragt, aber es ist ja möglich, dass jemand von euch diesen, was war das jetzt, der zweite oder dritte Punkt? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Der dritte Punkt, dass jemand von uns wie die Maria und wie die Elisabeth vielleicht ein Wort von Gott hat. Und ich wünsche mir, dass es mehr passiert, dass wir mehr bereit sind zu hören und dass unsere Ohren immer besser geschult werden, zu hören, was Gott uns zu sagen hat und dass jemand vielleicht auch was weitergibt. Und jetzt stell dir vor, dass jemand ein Wort von Gott hat für die Gemeinde oder vielleicht für einzelne Leute in der Gemeinde. Vielleicht für dich. Und du bist nicht da. Wäre doch schlecht. Also, ich möchte auch nicht so sehr auf die schlechte Gewissendrüse drücken, aber Maria ist mir da jedenfalls ein Vorbild. Ich möchte jetzt nicht die 7 Punkte wieder nochmal durchkauen. Wenn du die nochmal hören willst, dann geh ins Internet. Unsere Predigt wird vermutlich gleich nachher hochgeladen, dann kannst du das dir anhören. Ich möchte uns 3 Punkte als Fazit sagen. Erstens, Maria hatte neben Jesus auch noch andere Kinder. Zweitens, Maria hatte keine besondere Rolle in der ersten Kirche. Und das ist so der Punkt, der von den Protestanten meistens betont wird, wo wir uns abheben von der bösen katholischen Kirche, die da alles falsch macht. Aber wisst ihr was? Und ich denke, da können wir von den Katholiken mal was lernen. Maria ist ein Vorbild für uns. Manche von euch wissen, dass ich während meiner Zivildienstzeit in einem katholischen, also ich war nicht im Orden, ich war in einem Kinderheim, was von katholischen Ordensschwestern geleitet wurde. Und am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch und bin ihnen sehr, sehr kritisch gegenübergestanden. Aber ich habe festgestellt, also die kamen aus Recklisweiler, manche von euch kennen den Orden, Immaculata-Schwestern hier aus Brandenburg. Und ich habe immer gedacht, das sind ja die Allerschlimmsten, die haben ja Maria sogar vorne drauf und was weiß ich. Aber ich habe eins festgestellt. Im Zentrum ihres Glaubens, da stand Jesus. Und ich habe meine Gruppenschwester, mit der ich zusammengearbeitet habe, einmal gefragt, Angelika, was ist Maria für dich? Und sie hat gesagt, Maria ist für mich ein Vorbild. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Haltung. Und diese Maria, die ist für mich so eine Frau, wo ich sage, ich bin zwar keine Frau, aber die hat so viel richtig gemacht. Und die hat so viel von ihrer Haltung her einfach richtig gezeigt, dass ich sagen möchte, ich möchte an vielen Punkten so sein wie Maria. Ich möchte mir sie zum Vorbild nehmen, dass ich geduldig warte, dass ich Dinge verstehe, dass ich bereit bin, Gottes Wege mitzugehen, dass ich sage, Gott, ich bin dein Diener. Ja, ich bin auch dein Kind und Jesus, ich bin dein Freund, aber ich bin auch dein Diener. Und wenn du mir was sagst, dann bin ich bereit, es zu tun. Und das, was mir immer dabei hilft, und das möchte ich einfach so als Abschluss sagen, das ist das, was wir auch bei der Maria sehen. Gott hat der Maria nicht versprochen, dass es keine Probleme geben wird. Sie hatte viele Probleme mit Jesus. Der hat in manchen Punkten sicher nicht das gemacht, wie sie das wollte. Und sie hat hinterher gelitten, als er am Kreuz hing und alles. Und sie hat sich ihr Leben vermutlich anders vorgestellt. Aber was sie erlebt hat, ist, dass Gott an ihrer Seite war, dass Gott sie begleitet hat. Und dass es Gott gut gemacht hat. Und das ist das, worauf ich mich felsenfest verlasse. Und wo ich sage, es ist vollkommen egal, was passieren wird. Ich weiß eins, Gott hat einen guten Plan für mich. Und eine der wichtigsten Lektionen in meinem geistlichen Leben, die habe ich im Sportunterricht in der 6. Klasse gelernt. Ein Tag, den ich nie vergessen werde. Wir gingen ins Schwimmbad, ins Freibad. Und unsere Sportlehrerin sagte, wir machen heute ein bisschen Turmspringen und so, und dann war 1 Meter und 3 Meter, das ging nur einigermaßen, sagt sie, so, und jetzt springt ihr vom 5 Meter. Und ich dachte mir, naja, okay, 1 und 3 ging ganz gut, und dann stand ich da oben, und dann, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem 5 Meter stand, vielleicht bist du auch schon vom 10 Meter gesprungen, das habe ich noch nicht gemacht, aber dann guckst du runter und du siehst ja nicht bis zur Wasseroberfläche. Du siehst ja noch 4 Meter tiefer. Und ich dachte mir, da runter, nie im Leben. Und dann sagte sie, und wer da runterspringt, kriegt von mir ein Eis. Und dann sind meine ganzen Klassenkameraden gesprungen. Und ich dachte mir, ich bin nicht der Einzige, der da oben stehen bleibt. Und jetzt kommt die Lektion, die ich gelernt habe. ich habe gelernt, ich muss nicht da runterspringen, ich muss nur einen Schritt machen, der Rest geht von alleine. Warum lacht ihr? Das ist eine wichtige geistliche Lektion. Du machst dich auf den Weg mit Jesus und du sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an und der Rest geht von alleine. Du triffst eine Entscheidung in deinem Leben und sagst, Jesus, ich mache, was du mir sagst. Und da denke ich nicht mehr drüber nach. Der Rest geht von alleine und ich gehe diesen Weg, weil ich weiß, es ist richtig und es ist gut. Auf das ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, Römer 12, ihr kennt das inzwischen, wer mich schon eine Weile kennt, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amen. Vater, ich danke dir. Okay. Vater, ich danke dir, dass du uns Maria als Vorbild gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir von ihr so viel lernen können. Ich danke dir, Herr, dass sie so viel richtig gemacht hat. Und ich würde mir wünschen, Herr, dass ich mehr von ihr habe, dass ich mehr bereit bin zu hören, was du sagst, dass ich schneller bereit bin zu gehorchen, dass ich treu bin, dass du mich gebrauchen kannst, um prophetisch zu reden, all die Dinge, die wir gesehen haben, dass ich bereit bin zu leiden, um deines Namens willen, dass ich mir nicht nur immer den bequemsten Weg raussuche. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du mit uns diesen Weg gehst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns umgestaltest und dass du Menschen aus uns machst, die dir Freude machen. Und so schenk du Gnade, dass diese Predigt bei uns hängen bleibt. Vielleicht nicht alle 7 Punkte, aber der Punkt, der für jeden Einzelnen von uns wichtig ist, Herr, dass der bei uns hängen bleibt und dass wir den umsetzen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir verstehen, was du von uns möchtest und dass wir bereit sind, diesen Weg mit dir zu gehen. Amen.